was haben die Moslems, das wir nicht haben? Und was haben wir als die Christen, das die Moslems nicht haben? Das ist ein herausforderndes Thema, das mir mal in den USA gestellt worden ist. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin nie dazu gekommen, das Thema auszuführen. Aber nachdem das von Ihnen gewählt wurde aus dem Themenkatalog, habe ich mir doch Gedanken gemacht, was haben denn die Moslems, dass es so anziehend wirkt auf 50.000 Deutsche, dass sie Moslems werden? Das bedeutet doch etwas, dass 50.000 Menschen den Islam in Deutschland annehmen, obwohl der Islam nicht unbedingt eine Religion ist, die dem rationalistischen Denken Europas entspricht. Es gibt also im Islam Dinge, die den technischen Menschen auch noch ansprechen. Abgesehen von den Mischehen, wo es auf erotischer Basis eine Verbindung gab und die Konsequenz dann in der islamischen Ehe oder in der Annahme des Islams bestand, gibt es doch auch eine ganze Reihe von Europäern und Amerikanern, die bewusst oder mindestens willentlich den Islam annehmen. Was beeindruckt diese Menschen? Was hat der Islam, das diese Menschen im Christentum anscheinend nicht finden? So schwierig und so klar ist die Frage. Ich habe 4 oder 5 Punkte gefunden, oder genau genommen gesagt, Bündel von Punkten. Da ist zunächst eine tiefe Anbetung im Islam. Und ich muss sagen, ich habe Respekt vor jedem Muslim, der ein echter Muslim ist. Mehr als Respekt, Verehrung. Wer den gebeugten Rücken eines Muslims sieht, der sich so tief verbeugt, dass er mit der Stirne den Boden berührt, und wer weiß, dass das bis zu 34 Mal am Tage im Zuge der 5 Gebetszeiten vorkommt, der kann erahnen, was es bedeutet, dass der Muslim ein Anbeter ist. Das ist nicht nur eine gelegentliche, emotionale Form des Gebetes, sondern das ist eine liturgische Ordnung, die ihn vor dem erhabenen großen Gott in den Staub beugt. Man kann sowieso nicht viel über Gebet diskutieren, weil Gebet etwas vom Innersten ist, was der Mensch hat, und gelegentlich im Gebet das Allerinnerste zum Ausdruck kommt. Deshalb kann man es nur mit Ehrfurcht betrachten, ob das ein Moslem ist oder ein Jude oder ein Hindu oder ein Buddhist oder ein Christ. Aber während alle meistens nur Gebete haben oder Verehrung, hat der Muslim von allen Religionen am deutlichsten die Anbetung herausgearbeitet. Der Anbetung geht etwas voraus. Er kommt nicht nur und betet an, sondern er muss sich waschen. Vor jeder der 5 Gebetszeiten ergibt es eine Waschung. Diese Waschungen werden bisweilen belächelt. Ich lächle nicht mehr darüber. Denn sie sind das äußere Symbol für ein inneres Wissen, dass der Mensch einer Reinigung bedarf. Natürlich, die Waschungen können nur die Haut waschen und das Herz bleibt unrein. Aber schon allein das Wissen, dass der Mensch einer Reinigung bedarf, ist ein Gewinn. Und ich wünschte allen in Europa, dass sie das Bedürfnis hätten, sich zu waschen, um rein vor Gott zu treten. Und das macht dann das Gebet des Muslims in doppelter Weise wertvoll oder sinnbildlich oder vertieft es, dass er eben versucht, als einer, der den Staub des Alltags von sich wirft, von sich wascht, zu Allah zu kommen und ihn anzubeten. Es ist also auch im Islam ein Wissen da, dass der Mensch, so wie er ist, nicht beten kann. Dass all das, was er vom Leben tut und wo er durchs Leben geht, vieles da ist, was an ihm hängen bleibt. Und das muss weg. Vielleicht ist das idealisiert. Vielleicht denkt der Muslim das gar nicht bewusst. Wahrscheinlich sicher nicht. Aber die Liturgie als solche könnte das einem inspirieren und beibringen. Wenn man dann die psychologische Wirkung dieser Anbetung überlegt, dann heißt es, dass der Muslim nicht mehr ein Selbst ist. Er ist nicht mehr ein Ich, er ist nicht mehr ein freier Mensch, sondern ein Ausgelieferter. Die Anbetung heißt Auslieferung. Das Wort Islam als Wort heißt Hingabe, Auslieferung, Unterwerfung, sich zur Verfügung stellung. Das ist einer der Fehler der Europäer, dass sie den Muslim als ein Ich ansehen, der eine Religion hat, so etwas wie eine Lebensversicherung, und der ein Ich und selbst bleibt. Das geht im Islam nicht, wenn man bewusster Muslim ist. Er hat ein theokratisches Weltbild oder genau genommen eine theozentrische Weltanschauung. Alle Bereiche des Lebens werden durch die Anbetung auf Gott ausgerichtet. Sei es Ehe, sei es Erziehung, sei es Politik, sei es Handel, sei es Anbetung, Religion, es ist ein geschlossenes Weltbild, in dem Allah der Mittelpunkt ist, der angebetet wird. Und von daher ist im Islam noch etwas erhalten, was wir in Europa und in Russland und in den USA nicht mehr finden. Dort ist die Mitte verloren gegangen. Dort fehlt die Gottesfurcht, der Respekt. Der Mensch hat nichts mehr, wohin er sich verbeugt. Er sucht Ersatzgrößen, sei das Marx, Lenin, Engels auf der einen Seite oder seien das Präsidenten und Heroen andererseits. Er wird sehr abhängig von Menschen, während der Muslim abhängig ist von Allah. Mich hat immer der Respekt und die Ehrfurcht im Islam beeindruckt. Und solange ein Volk Gott ehrt, verehrt es auch noch Vater und Mutter. Solange in einem Volk oder in einer Religionskultur die Ehrfurcht von Gott erhalten bleibt, ist auch die Ehrfurcht vor den Eltern ungebrochen. In Europa wird das Elternhaus immer mehr zur Schnellgaststätte wie in den USA, wo man kommt und isst und weitergeht und dann abends in einem Club verschwindet. Die Familie ist nur noch in Ausnahmefällen intakt, wo der Vater und die Mutter die Mitte des Lebens bedeuten. Das ist im Orient ganz anders. Von der Anbetung Allahs her ist die Familie noch die Kernzelle der Gesellschaft, und Politik oder Partei oder Gewerkschaft oder Versicherung oder Schule ist alles eine Randerscheinung zu der Familie. Die Familie ist die Mitte und die Familie lebt von der Anbetung Allahs. So wie Allah verehrt wird, so wird Vater und Mutter verehrt. Deshalb sollten wir nicht vorschnell den Islam verurteilen oder spöttisch auf ihn herabschauen. Diese Anbetung wird vertieft durch das Fasten, den Monat Ramadan. Das haben wir nicht. Genauso wenig, wie wir die Anbetung, die Waschung und den Respekt und die Ehrfurcht vor Gott haben und weitgehend auch die Familie verloren haben, so haben wir auch keinen Ramadan. Ich weiß nicht, wer von Ihnen noch fastet als geistliche Ordnung. Wer vielleicht mal 1, 2, 3 Tage fastet, nicht um die Kilos runterzukriegen, meine ich, sondern als ein Teil einer geistlichen Übung, die das Gebet vertieft. Ich wünsche Ihnen einmal Zeit mit Fasten, dann werden Sie bald merken, dass die Magennerven mitbeten und es ein Gebet gibt, das intensiver wird im Unterbewussten, als wenn man bloß mit vollem Bauch betet. Jesus hat uns von der Pflicht des Fastens befreit. Wir müssen nicht fasten und werden auch durchs Fasten nicht frömmer. Das ist gar keine Frage. Es geht also hier nicht um eine Wertung, sondern um eine Darstellung der Intensität des Gebets und der Anbetung. Und das hat der Islam. Und wenn Sie das einmal sehen, was es heißt, ein Taxifahrer in einer Stadt wie Kairo, knallheiß, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang, keinen Tropfen Wasser, keine Zigarette, keinen Genuss. Schon nicht leicht. Genauso der Schüler in der Schule. Das ist eine Übung in der Disziplin, in der geistlichen Disziplin, viel mehr und weitgehender, als wir uns dessen bewusst sind. Und wenn man bewusste Moslems fragt, wozu, warum, dann sagt er, ich weiß es nicht. Aber für mich bedeutet das eine Glaubensprüfung, ob ich bereit bin, bedingungslos Allah zu gehorchen, auch wenn ich es nicht verstehe, wenn es auch keinen Sinn hat. Man hat viele verschiedene Sinngebungen unterschoben, aber die sind alle etwas vordergründig und fragwürdig. So ist die Frage der Disziplin des geistlichen Lebens im Islam gerade am Ramadan etwas, was uns weitgehend verloren gegangen ist. Dazu kommt die Pilgerfahrt. Die Christen haben keine Pilgerfahrt. Bei ihnen steht nirgends in einem Buch, dass sie nach Jerusalem pilgern sollen, um dadurch heiliger zu werden. Wir haben kein geografisches Zentrum für unsere Religion. Es ist interessant, dass in Denkendorf das Grab Christi zu sehen ist. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Ich weiß nicht mal, ob Sie wissen, wo Denkendorf ist. Denkendorf liegt an der Autobahn. Und als eine Zeit lang die Kreuzfahrer nicht mehr nach Jerusalem pilgern konnten, haben sie das Grab Christi kurzerhand nach Denkendorf verlegt. Und ein ganzer Ritterorden pilgerte nach Denkendorf. Es wäre interessant, einmal das Grab Christi in Denkendorf zu besuchen, um zu verstehen, wie sehr der Mensch danach Verlangen hat, einen geografischen Mittelpunkt für seine Religion zu haben. Das ist mir dort aufgefallen, dass der natürliche Mensch etwas braucht, an das er sich halten kann. Natürlich ist das Nonsens mit dem Grab Christi in Denkendorf, das nimmt kein Mensch ernst, aber das war ein Symbol, das war ein Mittelpunkt, der aufgerichtet wurde. So verbeugen sich alle Muslims in Richtung Mekka. Sie haben einen Mittelpunkt. Und so versuchen alle 1, 2, 3 Mal im Leben dorthin zu pilgern und Allah anzubeten und sich noch totaler ihm zur Verfügung zu stellen, indem sie Labbaik, Labbaik rufen, hier bin ich, ich stehe dir zur Verfügung, du kannst mit mir machen, was du willst. Eine Totalauslieferung. Was aber gleichzeitig eine Sichtbarmachung der Umma mit sich bringt. Im Augenblick versucht man hier in Deutschland mit dem Kirchentag 100.000 Leute zusammenzukriegen. Manchmal sind es 120.000, Maximum 200.000. Und das ist eine Riesenmenge, wenn man 200.000 Menschen beieinander sieht. Die zertrampeln alle Blumenbeete und da wird also alles zusammengewalzt. Wenn man sieht, wie das in der Gartenschau in Stuttgart oder im Rosengarten in Stuttgart nachher ausgesehen hat, dann begreift man, was das heißt. 100.000 Füße, 200.000 Füße gehen über ein Gelände. Im Islam sind das nicht 100.000, sondern sind das 1 Million, 1,5 Millionen, 2 Millionen. Das sind Massen. Das ist ein riesiges Problem, logistisch und gesundheitsmäßig und von jedem Gesichtspunkt her. Aber es gibt etwas, was wir bei weitem nicht mehr so haben, ein sichtbares Bild der Gemeinde, des Islam, der Umma. Man spricht nicht nur von der Umma, man kann sie fotografieren, man kann sie sehen. Man kann in einen Helikopter rein und drüber rumfliegen und hat ein endloses Meer von Zelten unter sich. Es ist eine Sichtbarmachung der Religion in ihrer Masse. Jedes Jahr einmal. Das haben wir nicht. Und wenn man dann sieht, wie eine solche Masse anbetet, wo es nicht nur 50, 100 oder 1000 sind, sondern wo es 10.000, 100.000, vielleicht 1 Million ist, die sich gleichzeitig niederwirft, dann begreift man, dass die Anbetung das Rückgrat des Islam ist in einer massenpsychologischen Weise. Und dass sie sich alle ausliefern an Allah und dass das Wort Anbetung im Arabischen gleichzeitig Sklavengottesdienst heißt. Die Anbeter sind die Sklaven. Ibad Allah. Was bedeutet, der Anbeter versteht sich als Sklave. Er ist nicht mehr frei und hat sich so bedingungslos zur Verfügung gestellt. Ein Gottesdienst, der damit endet, dass der Mensch sich total Allah ausliefert und sagt, ich stehe dir als ein Sklave zur Verfügung und seine Theologie von daher gewinnt, dass er sagt, wir sind von vornherein geboren worden, um Anbeter zu sein, um Sklaven zu sein. Es ist eine Religion mit einem theozentrischen Mittelpunkt, Allah, mit einer Weltanschauung, die alle hineinbindet in die Anbetung der Sklaven Allahs. Das ist der erste Gedankenkreis, den ich sagen wollte, den wir nicht haben. So nicht haben. Wir haben auch eine Anbetung, aber das ist was ganz anderes. Die kann man so nicht verstehen. Das Zweite, was nun im Islam ist, was wir nicht mehr haben, ist, dass diese Anbetung nicht eine Anbetung aus freiem Willen ist. Das ist einem Muslim nicht überlassen, ob er anbetet oder ob er nicht anbetet, sondern das ist Pflicht mehr, das ist Gesetz mehr, das ist Muss mehr. Wenn er es nicht tut, wird er schuldig. Mehr noch, wenn er es tut, kann er damit einige seiner Sünden tilgen. Damit wird deutlich, dass die Anbetung Allahs in ihrer gesamten Form der Religionspflichten eben nicht der Ausdruck einer freien Aktivität und Religiosität des Menschen ist, sondern nur die Erfüllung eines Gesetzes. Die Scharia ist der zweite große Kreis. Und die zweite große Macht, die der Islam hat, die wir in dieser Weise nicht besitzen. Es gibt im Islam so gut wie keinen freiwilligen Gottesdienst, für den er sich entscheiden könnte, sondern es gibt die geistliche Ordnung, die er zu erfüllen hat, und wenn er sie nicht erfüllt, wird er schuldig. Andererseits, wenn er sie erfüllt, gewinnt er dadurch eine Gerechtigkeit. wodurch der Islam sich als eine Werkgerechtigkeit entpuppt. Glaube und Anbetung, Fasten und Pilgerfahrt sind eben nicht nur Sehnsüchte oder religiöse Ausdrücke der Moslems, sondern haben rechtfertigenden Charakter. Wenn er es tut, hofft er damit, einige seiner Sünden abdecken zu können. Das bedeutet also ein Lohndenken, eine Hoffnung auf Lohn. Das bedeutet ein kaufmännisches Denken, in dem Plus und Minus eine entscheidende Rolle spielen. Das bedeutet, dass der Islam nach Kaufmannsprinzipien abläuft. Das bedeutet andererseits, dass der Moslem sich eine Waage vorstellt, die ja nun mehrere Male im Koran oder in den Traditionen erwähnt wird, dass auf der einen Seite die bösen Taten liegen und auf der anderen die guten Taten. Und alles, was er sagt, bekennt, betet, wallfahrtet, fastet oder dergleichen oder opfert oder gute Taten tut, liegt auf der einen Schale. Und alles, was er nicht getan hat oder falsch getan hat, liegt auf der anderen. Und da gibt es keine Gnade, sondern da gibt es nur Leistung. Die Anbetung ist also Leistung des Menschen, die dem Menschen nicht freigestellt ist, sondern die der Mensch tun muss, weil es Gesetz ist. Die Scharia ist die Macht, die den Moslem gefangen hält. Sie ist die legale Form der Werkgerechtigkeit und schafft aufs Ganze gesehen dieses Hoffen auf Lohn, dieses Hoffen auf Gerechtigkeit, dieses Hoffen auf eigene Leistung. Deshalb gibt es im Islam auch kein Heil. Es gibt keine Umsonstgnade, sondern da wird Leistung gefordert. Und das gefällt dem natürlichen Menschen. Der will gar nicht bloß immer begnadigt werden, sondern er will etwas tun. Er will auch opfern. Er will etwas erfüllen. Er will das Gefühl haben, ich habe etwas geleistet und habe meine Gerechtigkeit aufgebaut. Die Werkgerechtigkeit hat schon in vielen Religionen die Menschen angezogen, wenn sie oberflächlich sind und keine Erkenntnis ihrer eigenen Sünde und Mangelhaftigkeit besitzen. Dem normalen, dem natürlichen Menschen liegt der Gedanke auf Gerechtigkeit etwa so: Ich habe etwas geleistet, ich habe es zustande gebracht, ich baue etwas auf, ich bete, ich faste, ich kämpfe, ich tue etwas für Gott. Er gibt große Beträge und er stellt Zeit zur Verfügung oder gibt ein Gelübde, dass die Kinder Allah geweiht werden und dergleichen. Der natürliche Mensch verschließt sich dem Leistungsdenken nicht. Er traut dem Gnadendenken weniger, weil niemand etwas umsonst gibt. Deshalb ist das andere viel näher. Und damit ist eine ganz andere Richtung da im Islam, die wir nicht haben, die Forderung der geistlichen und existenziellen Leistung zur Anbetung Allahs und zur Schaffung der eigenen Gerechtigkeit. Dabei ist allerdings die Scharia nicht nur ein Ansporn zur eigenen Leistung, sondern stellt gleichzeitig ein Strafgesetz dar. Es ist nicht nur ein Moralgesetz, es ist nicht nur ein geistlich-geistliches Gesetz. Die Scharia ist nicht nur ein Gewissensschärfer, wie die Bergpredigt. Sie ist ein Strafgesetz. Wenn in der Bergpredigt steht, wer eine Frau ansieht, ihrer zu begehren, der hat schon im Herzen die Ehe gebrochen, der wird damit dann nicht gesteinigt, sondern der wird in seinem Gewissen durchbohrt. So ist die Scharia nicht. Die Scharia sagt, das darfst du tun, das sollst du tun und das sollst du nicht tun. Und wenn du das tust, wirst du bestraft. Und wenn du das nicht tust, dann wirst du belangt oder fällst du unters Gericht. Die Scharia ist immer ein Strafgesetz. Nicht jeder Teil des Gesetzes ist ein Strafgesetz, aber in der letzten Konsequenz hat sie Strafen und verhängt sie Strafen. Das geht nach dem Prinzip Auge um Auge, Zahn um Zahn, Ohr um Ohr, Blut um Blut und Leben um Leben. Dieses Gesetz haben wir nicht mehr im Christentum. Das hat Jesus überwunden. Er sagte den alten Wort gesagt, Auge um Auge, Zahn um Zahn, ich aber sage euch, widerstehet nicht dem Übel, wenn euch einer auf die rechte Wange schlägt, haltet ihm die linke auch da. Der Islam hat noch etwas, was wir nicht mehr haben, dieses Denken, das auf Recht aufgebaut ist. Das Recht muss durchgesetzt werden. Vergebung ist Unrecht. Schuld muss gesühnt werden. Wer Schuld nicht sühnt, ist oberflächlich und wird schuldig. Die Worte aus dem Alten Testament haben wörtlich so nicht im Islam geschrieben, aber übertragen, ihren Sinn behalten. Keine Vergebung ohne Blutvergießen. Das ist uns fremd geworden und sollte uns doch vom Kreuz Christi her sehr nahe stehen. Aber der Islam hat die Möglichkeit der Blutrache noch voll erhalten. Blutrache wird nicht als Schuld verstanden, sondern als Erfüllung des Rechtsanspruches und des Gesetzes. Es muss nicht getötet werden, es kann auch das Blutgeld bezahlt werden. Aber es muss gesühnt werden. Wer vergibt, wird schuldig, weil er das Unrecht ungesühnt lässt. Er kann eine Art von Nachlass gewähren, aber das wird dann als Nachlass verstanden, wo die Sühne ihren Inhalt haben muss. So bedeutet der Islam Recht und Gerechtigkeit. Der Islam ist eine Religion, die das Recht erfüllen muss. Und wenn wir in vielem die Rechtsprechungen nicht verstehen, dann haben wir das Wesen des Islams einfach nicht verstanden. Heute steht wieder in der Zeitung, dass einer der früheren Präsidenten vom Iran, Bachtiar, in Paris mit seinem Mitarbeiter erstochen worden ist. Warum? Weil er nach dem Rechtsempfinden der Mullahs im Iran die Sache des Islam, des islamischen Staates verraten hat und er nun im Exil in Paris war. Man konnte ihn nicht tolerieren, man musste ihn bestrafen, genauso wie Salman Rushdie getötet werden muss. Das Recht muss erfüllt werden, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Die Gedanken sind uns total fremd. Es geht hier nicht um eine blutrünstige Rache, sondern es geht um das tiefe Empfinden, dass das Unrecht gesühnt werden muss. Und es wäre oberflächlich, wenn man das vorschnell lächerlich machen würde oder humanistisch den Kopf schüttelt, weil hier ein tieferes Verständnis von Recht da ist, als viele es besitzen. Wer das Recht bricht, wird schuldig und muss gestraft werden. Gerade die semitischen Völker haben ein tieferes Rechtsempfinden als wir, die wir pragmatisch denken und meinen, für alles muss eine Lösung gefunden werden und durch irgendeinen Dialog muss Frieden zwischen den Religionen geschaffen werden. Wie entsetzlich oberflächlich, sie haben überhaupt nicht begriffen, dass hier eine völlig andere Weltanschauung da ist, die aufs Gesetz basiert und die Recht sprechen muss. Das bedeutet, dass der Islam eine Exekutive braucht. Der Islam ist nicht nur eine Religion, die Gewissen aufbauen will und die Gewissen schärft oder die Gewissen tröstet. Es ist keine sufistische Religion in ihrem Wesen, sondern sie braucht eine Exekutive für das Gesetz, das Allah erlassen hat. Und solange sie diese Exekutive nicht besitzt, ist der Islam kein Voll-Islam. Das bedeutet, das Ziel des Islam muss der Religionsstaat sein oder eine Staatsmacht, die Scharia durchführt. Mit anderen Worten, der Islam ist eine Theokratie. Er versucht, den Gottesstaat auf dieser Erde aufzubauen. Das war auch eine Zeit lang im Christentum der Fall, dass die Kaiser und Könige meinten, das Reich Gottes auf dieser Erde aufzubauen. Aber spätestens die Aufklärung hat es zerbrochen, wenn nicht schon Luther oder andere Reformatoren hier versucht hatten, Einbrüche zu erzielen. Heute verstehen wir das Wort Christi besser, der sagte, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ich bin ein König, ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit zeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der höret meine Stimme. Vielleicht hat er auch gesagt, dass ich für das Recht zeugen soll. Wer aus dem Recht ist, der hört meine Stimme, weil das Wort, das dort benutzt wird, die doppelte Bedeutung hat. Aber eines ist sicher, es geht um ein geistliches Reich im Christentum, während der Islam ein politisches Reich, einen Gottesstaat auf dieser Erde zum Ziele hat oder haben sollte. Die Scharia braucht eine Exekutive, braucht einen Staat, der in der Lage ist, die Gesetze der Scharia durchzuführen. Es ist Unwissenheit vieler Moslems oder humanistische Oberflächlichkeit oder mystische Flucht, wenn sie diesem Gesetz des Koran ausweichen. Denn der Islam hat die Macht in dieser Welt als Mittel zur Durchführung und Durchsetzung der Religion erwählt. Deshalb ist der sogenannte Heilige Krieg, der gar nicht Heiliger Krieg im Islam heißt, sondern nur Anstrengung und Opfer und Leistung und Einsatz, ein unbedingter Bestandteil des Gesetzes und des Islam, der kann zu einem Kampf mit Waffen ausarten. Und Sie können im Koran 16 Mal lesen, tötet sie, wo immer ihr sie findet, oder kämpft mit der Waffe. Das wird nicht als eine mittelalterliche Aktion angesehen, sondern als ein Teil zum Schutz und zur Durchsetzung des Gottesstaates. Die ganze Welt wurde eingeteilt in ein Haus des Islam und in ein Haus des Krieges. Es kann keinen Frieden geben zwischen dem Haus des Islam und dem Haus des Krieges. Es kann nur einen Waffenstillstand geben. Wer Frieden schließt oder einen Teilfrieden schließt, muss getötet werden. Siehe Sadat, siehe andere, die versuchten, Kompromisse zu schließen. Das liegt im Prinzip der Scharia, das liegt im Verständnis des Gottesstaates. Der Islam glaubt, dass er die Krone aller Religionen ist und als eine Religion des Rufes, Diener Dawe, die Pflicht hat, den Islam auszubreiten und mit dem Islam die Welt zu beglücken. Das Wort Islam und Salam hängt aufs Engste zusammen. Islam kann auch gelesen werden als Friedensschaffung. Nur wo der Islam, die Scharia, regiert, wird angenommen, dass es Frieden gibt, eben islamischen Frieden. Deshalb heißt es nicht, Friede sei mit euch, sondern Friede sei auf euch, ob ihr es wollt oder nicht. Das bedeutet, schon allein von diesem kämpferischen Islam her, dass der Islam zuerst eine Männerreligion ist. Prüfen Sie nach, wie oft im Koran Männer angesprochen werden und wie oft Frauen angesprochen werden. Dann sehen Sie, dass das Verhältnis wie 1 zu 100 steht. Nicht umsonst ist Maria der einzige Name einer Frau, die im Koran genannt wird und bedeutet die Bittere, sodass die einzige Frau, die überhaupt genannt wird, als die Bittere erscheint. Dazu kommt, dass der Islam etwas hat, was wir nicht haben, was nicht nur die Dominanz des Mannes beinhaltet, sondern die Vielehe legalisiert. Das hängt mit den heiligen Kriegen zusammen. Das hängt mit dem Verständnis des Islams als Religion des Kampfes zusammen, als Mohammed zurückkehrte aus der Schlacht von Uhud, waren im 70 oder 72 seiner besten Krieger getötet worden und ihre Frauen standen nun da und hatten niemanden, der sie versorgte, und die Weißen hatten keinen Vater mehr. Da sagt er zu den Männern, heiratet eine, zwei, drei, vier, so viel ihr könnt, und von den Weißen, damit die eine Versorgung haben, unter der Bedingung, dass ihr sie alle gleich intensiv liebt und versorgt. Dieses Gesetz, dieser Vorschlag wurde zum Gesetz als göttliche Offenbarung. So hat der Islam die Polygamie legalisiert. Das aber hat etwas zu tun mit diesem Staat des Gesetzes. Nur ist diese Polygamie dann abgerutscht in ein Niveau, das die Frau zum Menschen zweiter Klasse macht. Nun wird heutzutage im Koran überall nachgewiesen, dass die Frau gleichberechtigt sei und dass die Frau gleichgewürdigt sei. Und dass sie das Recht habe, den Koran zu lesen, im Gegenteil zu den Frauen im Hindu, beim Hinduismus, die nicht das Recht haben, die Veden zu lesen und vieles andere. Das ist alles Nonsens. Solange im Koran steht, dass zwei Frauen vor Gericht die gleiche Aussagekraft haben wie ein Moslem, ist es deutlich, dass ein Mann doppelt so viel wert ist wie eine Frau. So ist der Islam eine Männerreligion, in der der Mann dominiert und die Frau dazu da ist, viele Söhne zur Welt zu bringen. Es geht ja nun zunächst darum, was hat der Islam, was wir nicht haben. Er hat die Anbetung und er hat das Gesetz. Und alles, was zur Anbetung gehört, in dieser Weise, ist arteigen dem Islam und ist uns so unbekannt. Und alles, was gehört, was zu der Scharia gehört, Strafgesetz und Religionsstaat, ist arteigen und uns weitgehend unbekannt. Es gab Zeiten in der Kirchengeschichte, da sind diese Dinge auch ventiliert worden, aber unter dem gegenwärtigen Stand der Erkenntnis ist es nicht mehr relevant. Nun hat der Islam ein drittes. Das habe ich schon lange gehört, aber wird mir immer deutlicher. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich dagegen gesträubt. Ich wollte es weder diskutieren, noch wollte ich es wahrhaben. Der Muslim hat Angst vor dem Gericht und hat Angst vor der Hölle. Ich denke an einen reichen Kaufmann in Indien, der jeden Abend mit seiner Familie betete, unter Tränen betete: Allah, rette mich von der Qual des ewigen Feuers. Als sein Sohn etwa 8 oder 9 Jahre alt war, sagte er zu ihm: Ja, Papa, ich bin sicher, Allah hat dein Gebet erhört, er hat dich gerettet vom ewigen Feuer. Der Vater sagte zum Sohn: Das verstehst du noch nicht, bete weiter, damit du vielleicht wirklich gerettet wirst. Als der Sohn 13 war, sagte er: Papa, ich habe jetzt wirklich mitgebetet. Ich glaube nicht, dass Allah ein Herz von Stein hat. Der muss erhört haben. Der muss dir eine ganz besondere Gnade geben, weil du täglich um Rettung vom ewigen Feuer betest. Worauf der Vater zum Sohn sagte: Im Islam gibt es keine spezielle Gnade. Und wenn du eine spezielle Gnade finden willst, die dich vom Feuer rettet, musst du außerhalb des Islams danach schauen. Der Sohn hat dann in vielen Religionen geschaut und hat zum Schluss Christus gefunden, ist heute Pastor und weiß, was das heißt. Aber damals ist mir das erste Mal deutlich geworden, dass der Moslem Angst hat vor der Hölle. Das zweite Mal ist mir es deutlich geworden, in einer Evangelisation in Sierra Leone, wo ich gebeten wurde, über die Bergpredigt, über die 10 Gebote zu reden, im Polizeihauptquartier. Ich hatte dann die 10 Gebote ausgelegt und wir waren zu dem Gebot gekommen: Du sollst nicht stehlen. Ich kann ja nicht sagen, die Polizei soll nicht stehlen. Das würde beinhalten, dass man sagt, sie hätte gestohlen. Dann sagte er: Ich nehme nicht an, dass einer von den Polizisten hier und den Offizieren stiehlt, aber wenn einer etwas bei sich zu Hause hat, was ihm nicht gehört, dann soll er es doch dem zurückbringen, dem es gehört. Worauf ruckartig jeder, also das ging wie elektrisch, nach links guckte und nach rechts guckte und alle fingen an laut zu lachen und bekannten, dass jeder geklaut hatte. Nun, dort haben sie so niedrige Gehälter, dass sie nicht davon leben können. Wenn sie es nicht tun, verhungern sie. Das noch am Rande. Aber dadurch war die Atmosphäre etwas offener geworden und die hatten begriffen, was ich sagen wollte und dass ich sie nicht verletzen wollte. Und zum Schluss streckte ein Hauptmann die Hand und sagte: Ich habe also eine Frage. Ich sagte: Bitte, ich gebe gern Antwort. Nein, sagte er, ich will keine Antwort, ich will Ja oder Nein. Ich sagte: Ich kann nicht Ja oder Nein sagen, wenn ich die Frage nicht kenne. Ich muss ja erst wissen, was Sie mich fragen wollen. Ja, du willst bloß ausweichen und so eine Wischiwaschi-Antwort geben. Ich sagte: Ich gebe dir eine ganz klare Antwort. Frage, ich bin bereit. Hoffer sagte: Im Hauptquartier der Polizei, ihr Christen sagt doch, wir Moslems kommen alle in die Hölle. Stimmt das oder nicht? Ich sagte: Lieber Herr, ich möchte schon die Wahrheit sagen, aber ich möchte auch nicht unbedingt hier ins Gefängnis, wenn es einen Aufruhr gibt. Bitte gib mir eine Antwort. Und der Herr gibt Antwort, wenn Sie nicht mehr weiter wissen. Und ich konnte ihm sagen: Du baust dein Leben auf die Scharia, auf das Gesetz. Aber du hast deine Scharia nicht voll und pünktlich erfüllt. Du hast nicht 5-mal an jedem Tag gebetet. Du hast das Fasten gebrochen. Und du bist noch nicht nach Mekka gepilgert. Und im Übrigen, wie sieht's mit deiner Frau aus? Und wie sieht's mit den Almosen aus? Und nicht ich sage, du kommst in die Hölle. Dein Gesetz verurteilt dich und weil du das Gesetz nicht erfüllt hast, kommst du in die Hölle. Die Scharia sagt, du kommst in die Hölle. Ich bin nicht besser wie du, sagte ich zu ihm. Ich rede nicht zu dir so, als wenn ich weit über dir stünde. Ich bin vielleicht sogar noch schlechter wie du, aber ich baue mein Leben nicht aufs Gesetz, sondern auf die Gnade. Auf die Gnade meines Retters Jesu Christi. Deshalb komme ich in den Himmel. Nicht, weil ich gut bin, sondern weil ich die Gnade annehme. Um der Gnade willen werde ich gerettet, um der Scharia willen kommst du in die Hölle. Dann ging ein Murmeln durch die Reihen und er knirschte mit den Zähnen und sagte, ich werde dir noch eine Antwort verpassen. Habe ich gesagt, herzlich willkommen, ich bin gespannt auf die Antwort, die kam nie. Es gibt keine Antwort aufs Gesetz, außer der Hölle. Deshalb sprach Paulus vom Fluch des Gesetzes und sagte, Christus ist des Gesetzes Ende. Wer an den glaubt, der wird gerecht. Und so musste ich mehr und mehr erkennen, dass der Muslim Angst hat vor einem schwarzen Punkt in der Zukunft, auf den er zueilt, den Tag des Gerichts. Allah ist der Herrscher am Tage des Gerichts, wo alle Menschen gerichtet werden. Und wo es nach dem Prinzip des Kaufmanns plus minus zugehen wird, ohne Gnade. Und da hat jeder Muslim Angst vor dieser Stunde. Keiner weiß, was rauskommt bei diesem Gericht. Und dann habe ich die Stelle wieder gelesen, in Sure 19, Vers 70, wo es heißt, dass alle Muslims in die Hölle kommen und dass ein absolutes Muss war, dem sich Allah nicht entziehen konnte, das von Ewigkeit her bestimmt war und dass anschließend Allah rettet, wen er will, entsprechend seiner guten Taten, die er geleistet hat. Damer war so freundlich und hat mir aus den Kommentatoren die entsprechenden Auslegungen heraus fotokopiert. Und ich konnte dann nachlesen, was die verschiedenen islamischen Theologen zu diesem islamischen, koranischen Satz sagen. Ich habe mich beinahe nicht mehr gekannt, was für einen Nonsens ich da gelesen habe. Da hieß es, bei allen übereinstimmen, dass alle Muslims in die Hölle kommen, jedoch sagen die einen, ja, als sie an den Feuersee kamen, war die Wanne gerade leer, die wurde geputzt, da war das Feuer nicht drin. Oder andere sagten, sie kamen hinein wie Abraham, das ist eine Verwechslung im Koran, sie meinen wie die Matras, wie heißen die drei im Feuerofen? Sadrach, Mesach und Abednego, die durchs Feuer gingen und nachher hat man nicht mal den Rauch an ihnen gerochen, sodass sie sagen, sie kommen hinein und dann werden ihnen die Zähne klappern, so werden sie frieren, weil Gott ihnen das Gefühl gibt, dass die Hitze gar keine Hitze ist. Und bei den anderen Auslegern heißt es, ja, steht ja gar nicht drin, wie lange sie im Feuer sein werden. Vielleicht nur den Bruchteil einer tausendstel Sekunde. Oder bei einem anderen heißt es, ja, die kommen nur bis zu den Knöcheln rein. Und andere bis zu den Knien und wieder andere bis zur Hüfte. Und da wurde mir plötzlich klar, die Geschichte von Dantes Inferno, die hat ihre Wurzel im Verständnis der Hölle. Die einen sind ganz, die anderen voll drin, bis zum Inferno, wo es dann unendlich fürchterlich ist. Aber alle haben überhaupt nicht die Frage diskutiert, ob er vielleicht gar nicht hineinkomme. Was für eine Religion, in der es heißt, dass alle in die Hölle kommen. Deshalb hat der Muslim eine unterschwellige Angst, ob er es weiß oder nicht weiß, ob er sie erkannt hat oder nicht erkannt hat. Mir tun sie alle schrecklich leid. Oder um es noch deutlich zu sagen, ich habe diesen Gedanken oder diese Aussage noch nicht verdaut. Ich kämpfe noch mit ihr. Ich ringe noch mit ihr, weil ich dran denke, das ist 1 Milliarde. und 100 Millionen oder 200 Millionen, die auf dem breiten Weg des Gesetzes direkt in die Hölle hineingehen. Ausgerechnet heißt es in der Al-Fatiha, Ehdina Sirat al-Mustaqim, Sirat al-Ladina an'amta alayhim, wa ghayr al-Maghdubi alayhim, wa ladalin. Das heißt, führe uns den geraden Weg des Gesetzes. Dann kannst du uns begnadigen. Ja, aber das Gesetz führt geradewegs ins Gericht und in die Hölle. Welch ein Irrtum und welch eine Verführung. Und das steht doch im Koran. Darüber hinaus steht an einer anderen Stelle, Allah hat die Hölle geschaffen und wird sie füllen mit Menschen und mit Dämonen. Dazu hat er die Hölle geschaffen, um sie zu füllen mit Menschen und mit Dämonen. Unbegreiflich für uns. Und es hat gar keinen Wert, solche Sätze bloß stehen zu lassen und nicht zu reflektieren. Der Muslim hat Angst. Es gibt allerdings eine Rettung. Es gibt die Rettung aus der Hölle, nachdem er in der Hölle war, entsprechend des Willens Allahs und entsprechend der guten Taten. Was für eine Rettung. Es gibt kein Umsonstheil, sondern entsprechend plus minus, was du Gutes getan hast. Aus diesem Grunde können Sie jetzt etwas besser verstehen, warum die Anbetung im Islam so stark ist. Es ist eine Anbetung aus Angst. Und so konzentriert sich der Moslem auf Allah. Und Allah ist für ihn der Allmächtige, der Allwissende, der Allgegenwärtige, der Vergebende, der Barmherzige, der Allweise. Allah hat viele Namen. Und es gibt die sogenannten 99 schönsten Namen Allahs im Islam. Alle theologischen Eigenschaften, die denknotwendig sind, finden sich im Islam. Außer dem Wort Vater, außer dem Namen Sohn, außer dem Namen Heiliger Geist und außer dem Begriff Dreieinigkeit oder Liebe. Aber dieser Allah ist ein solch umfassender, großer, mächtiger Gott, der nur angebetet werden kann. Dieser große, ferne, unbekannte Gott ist das Rückgrat oder der Kern des Islam. Er ist größer als unser Verstand. Er kann nie logisch ergründet und umfasst werden. Würde der Verstand Allah denken können, wäre der Verstand größer als Allah. Deshalb muss der Verstand unter Allah bleiben, weil Allah unendlich groß ist und der Verstand nur geschaffen ist. Von daher ist eine Theologie im Sinne der Logie, Philosophie im Islam gar nicht denkbar. Die Hybris des Denkens und des Rationalismus eignet sich nicht dem Islam. Muslimische Theologen sind zuerst Juristen, wenn die Scharia im Lande regiert. Denn sie müssen ja Recht sprechen. Dazu gehört natürlich die Theologie zur Rechtsfindung. Es geht nicht um Rechtfertigung, sondern es geht um Rechtsprechung. Das hängt mit dem Verständnis Allahs zusammen. Der große, ferne, unbekannte Gott, der nur angebetet werden kann und der sich offenbart durch seine Offenbarung, die Gesetz ist. Damit ist nicht das Denken Allahs oder die Meditation in Allah, der Weg zur Erkenntnis, sondern die Offenbarung, die einseitig von Allah gesetzt wird. Nicht der Verstand des Menschen kann Allah erreichen, auch nicht seine Leistung, sondern Allah gab Offenbarung und diese Offenbarung ist der Maßstab. Außerhalb dieser Offenbarung kann der Muslim nichts denken und ist nicht erlaubt zu denken. Bei den Schiiten ist es anders, die haben noch die Möglichkeiten zum Denken, bei den Sunniten weniger. Da aber der Denkbereich der Beduinen von Mekka und Medina nicht ausreichte, um Weltreiche von Marokko bis Indonesien zu regieren, brauchten sie dazu noch zusätzliche Denkräume. Dann kam die Hadith, wo ja nun jeder Hadith eine Kette hat. Der Omar hat gesagt, dass er von dem Ali gehört hat, dass er wieder von dem Abu Huraira mitkriegte, dass das und das. Und zum Schluss an der Kette heißt es, dass die Aisha gehört hatte, wie Mohammed sagte, dass beispielsweise keine rote Krawatte getragen werden durfte. Damals gab es noch keine Krawatten, ich habe das nur als Beispiel genommen. Das bedeutet, dass der Muslim nicht das Recht hatte, selber Recht zu fällen, sondern auf die Offenbarung angewiesen war, die Allah dem letzten Propheten Mohammed gegeben hatte. Gerade die Kette der Offenbarungsträger, der Wissenschaftler zeigt, dass es dem Muslim verboten war, selbstständig zu denken. Wir haben keine solche Offenbarung wie den Koran und haben keine solche Hadith, der der Muslim bedingungslos unterworfen ist. Das ist seine Grenze zu denken und er kann nur in diesem Rahmen denken. Das Eigenartige ist nun, dass die Hadith ein Teil des Lebens Mohammeds darstellt. Ein Teil der Sunna, der Lebensweise und Redensweise Mohammeds. Das bedeutet aber, wie Mohammed lebte, dachte, redete, handelte, sich entschied oder sich nicht entschied, das galt alles als Offenbarung. Und damit wurde Mohammed zum Maßstab für den Islam. Er wurde eingebracht, sein Lebensvorbild wurde eingebracht in das Gesetz als Maßstab. Und ein Muslim muss damit sozusagen Mohammed anziehen, wenn er ein Muslim sein will. Letztlich ist also der Islam Mohammed selbst. Kein Fluss steigt höher, als seine Quelle ist. Der Islam hat nicht die Möglichkeit, sich selbst zu entfalten, sondern lebt im Rahmen der Offenbarung Allahs. Damit ist Mohammed der Maßstab und das Gesetz. Aber Mohammed ist tot. Jesus lebt. Und Mohammed hat nicht die Verheißung, dass er lebt. Alle Muslims müssen beten und das aussprechen bei jeder Namensnennung Mohammeds, dass Allah über ihn beten möge und ihm Frieden gewähren möge. Der Islam ist eine Religion des Todes und nicht eine Religion des Lebens, denn ihr Begründer ist tot, er lebt nicht. Wer Mohammed anzieht, zieht den Tod an, weil er das Gesetz wählt, um das Gesetz richtet. Es geht noch eine Stufe weiter. Es geht nicht nur um die Frage Allah, wer ist Allah, oder um die Frage, was hat Allah geoffenbart, und nicht nur um die Frage, an wen hat Allah geoffenbart, Mohammed, und damit wurde Mohammed zum Maßstab, sondern es geht auch um die Frage, wer hat geoffenbart. Und das ist vielleicht der kritischste Punkt, um den es geht. Hat Mohammed Offenbarungen erhalten oder hat er die Ideen aus sich selber herausgetragen? Wer war der Offenbarungsmittler? War das der Engel Gabriel, wie die Moslems behaupten und wie sie ihn nennen, der Geist der Heiligkeit? Stammen die Offenbarungen von Gott? Oder war Mohammed ein Medium, das meinte, die Stimme Gottes zu hören, aber dann einem Betrug zum Opfer fiel? Die Annahme liegt sehr nahe, weil die satanischen Verse im Koran selbst von Mohammed als oder von den Moslems als satanische Verse bezeichnet werden, wo Mohammed sagte, er konnte die Stimme Satans, des Einflüsterers, nicht unterscheiden von der Stimme Allahs. Insofern ist die Frage wirklich eine islamisch echte Frage, was im Koran stammt von Allah und was stammt von Satan, nach islamischer Aussage. Wir haben darauf eine Antwort vom Evangelium. Das Evangelium sagt, dass jeder Geist, der nicht bekennt, dass Christus ins Fleisch gekommen ist, nicht von Gott stammt. 1. Johannesbrief, Kapitel 2, 22 und Kapitel 4, Vers 1 bis 3. Und dort steht noch mehr. Wer den Sohn nicht hat, der hat auch den Vater nicht. Und wer den Vater nicht hat, hat auch den Sohn nicht. Und das ist der Antichrist oder Widerchrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Und da aber der Islam 23 Mal sagt, Gott habe keinen Sohn, und in seiner zentralen Sure 112 sagt, dass Gott nicht zeugt und nicht gezeugt habe und keiner ihm gleich ist, stellt er sich damit gegen das Evangelium und fällt unter das Wort von Galater 1, Vers 18. Dort steht, wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch ein anderes Evangelium verkündigen würden, als was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Wohlgemerkt, nicht die Muslims sind verflucht. Ich bitte das ganz klar auseinanderzuhalten. Aber der Geist, der Mohammed den Koran offenbarte, der steht unter dem Fluch. Warum? Wenn ein Geist Einflüsterungen gibt, die sich zu einem Gesetz verdichten, nachdem Gott die Gnade in Christus geoffenbart hat, dann fällt er unter den antigöttlichen Geist, der das Evangelium vernichten will. Deshalb sagt Paulus, der Geist, der wieder ein Gesetz bringt, der ist verflucht. Denn der ganze Kampf des Apostel Paulus ging nur um die Frage, Gesetz oder Evangelium. Und genau an dem Punkt wird der Islam gerichtet, weil er nach dem Erscheinen der Gnade wieder das Gesetz, die Scharia, aufrichtete. Damit heißt die Frage, was hat der Islam? Ganz einfach ein Gesetz, die Scharia. Das haben wir nicht. Denn wir stehen im Evangelium oder in der Gnade. Und das Gesetz bringt die Anbetung und das Gesetz bringt die Wallfahrt und das Gesetz bringt den Religionsstaat und das Gesetz bringt das Rechtsdenken und die Weltgerechtigkeit und das Gesetz schafft die Angst vor der Hölle. Und letztlich ist Mohammed selbst das Gesetz, so wie er lebte und entschied, so ist das Gesetz geformt. Was haben wir, was die Moslems nicht haben? Ganz einfach Jesus. Jesus ist Gott im Fleisch. Er ist ein Gottmensch. Kein Moslem nimmt den Anspruch, dass Mohammed ein Gottmensch war oder ist. Er wurde von einem normalen Vater und einer normalen Mutter geboren. Jesus nicht, selbst nicht nach dem Koran. Er wurde aus dem Wort Gottes geboren. Deshalb ist Jesus kein normaler Mensch, in Anführungszeichen, sondern ist wahrer Mensch und wahrer Gott. Das haben wir, das hat der Islam so nicht. Und das bedeutet, dass wir nicht an eine Religion glauben und keine Religion haben und dass wir nicht an ein Buch glauben, noch an ein Gesetz, sondern an eine Person. Das Wort wurde Fleisch, das Wort wurde nicht Gesetz, das Wort wurde auch nicht Buch, sondern das Wort wurde Person. Wir müssen neu begreifen, dass das, was wir haben, Jesus ist. Er sagte, ich bin, diese theosophische Formel, mit der Gott sich im Alten Testament geoffenbart hatte, ich bin, der ich bin und ich werde sein, der ich sein werde, Jahwe. Jesus hat gesagt, ich bin das Brot, ich bin das Licht, ich bin die Tür, der Hirte, der Weg, das Recht, das Leben, die Auferstehung, der Weinstock, der König. Er hat 230 Namen und Titel in der Bibel, aber das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass er eine Person ist und wir an eine Person glauben, wir hängen an einer Person und glauben an eine Person und nicht an eine Religion. Er ist vor allem Gottes Lamm und unser Stellvertreter. Der Islam kann das niemals akzeptieren, dass ein anderer die Sünde eines anderen trägt. Aber genau hier ist das Geheimnis unserer Religion. Der heilige Gott stirbt für Sünder. Er ist Mittler, hohe Priester, Erlöser und Versöhner. Sein Tod am Kreuz ist der Schlüssel und die Ursache zu aller umsonst Gnade. Deshalb leben wir nicht unter dem Gesetz, sondern in der Gnade. Lesen Sie das Neue Testament und begreifen Sie den Kampf zwischen Gesetz und Gnade, um den Islam und das Evangelium unterscheiden zu können. Wir leben in der Gnade und nicht in unserer Leistung und Selbstgerechtigkeit. Da ist kein Raum mehr zur Werkgerechtigkeit, da ist nur noch der Glaubensdank und eine Glaubensgerechtigkeit. Wir beten nicht, damit wir erlöst werden, sondern weil wir erlöst worden sind, danken wir unserem Herrn. Wir liegen nicht vor Gott als Sklaven und beten ihn an, dass er vielleicht auf uns aufpasst und uns eine Aufmerksamkeit, sein Ohr leiht. Nein, er hat uns emporgehoben als die Unwürdigen und adoptiert und zu seinen Kindern gemacht und uns wiedergeboren, dass wir sein Leben haben. Wir haben Gnade empfangen und leben von Gott umsonst wegen dem Tod und Blute Jesu Christi. Der Gekreuzigte ist unsere Gerechtigkeit. Das alles hat ein Moslem nicht, kann er nicht einmal denken. Wir singen, habe ich doch Christum noch, wer will mir den nehmen, wer will mir den Himmel rauben, den mir schon Gottes Sohn beigelegt im Glauben. Wir müssen neu danken lernen. Dann haben wir noch etwas, die Kraft des Heiligen Geistes. Im Islam gibt es keinen Heiligen Geist. Es gibt einen Geist der Heiligkeit, das ist ein geschaffener Geist und meistens als Engel Gabriel verstanden, also ein Engel, der Botschaft überbringt. Der Geist, der Gott selbst ist, aus Gott ist und in Menschen kommt, die sich ihm öffnen, ist im Islam so unbekannt, höchstens die Sufi-Ordens haben versucht, das nachzuahmen, aber nicht begriffen. Denn der Heilige Geist ist uns nicht gegeben, weil wir gut sind oder würdig sind, sondern ganz allein, weil Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Er ist der hohe Priester, der sein eigenes Opfer dargebracht hat und dann den Segen aufs Volk legte, den Geist. Er ist aufgefahren in den Himmel, um sein Blut als die reinigende Vollmacht für alle Menschen vor dem Vater auszugießen oder zur Kraft, zur Auswirkung zu bringen. Und als Antwort wurde der Heilige Geist auf alles Fleisch ausgegossen. Wer sich ihm öffnet, hat ihn. Und wer sich ihm verschließt, wird ihn nie kennen. Weil es im Islam keinen Heiligen Geist gibt, können die Moslems Christus nicht erkennen. Niemand kann Christus einen Herrn heißen, ohne durch den Heiligen Geist. Deshalb haben sie kein ewiges Leben in sich. Deshalb können sie nicht geistlich denken, sondern müssen sie fleischlich denken. Deshalb gibt es in ihnen keine Früchte des Heiligen Geistes. Ihnen ist die Liebe Gottes unbekannt und sein ewiger Friede, der höher ist als alle Vernunft. Sie haben auch keinen Trost, der sie tröstet vor dem jüngsten Gericht. Und keine ewige Freude, die auch im bittersten Leiden noch Freude bleibt. Das ist uns gegeben worden umsonst. Nicht, weil wir gebetet, geglaubt, gesungen oder geopfert haben, sondern weil Jesus für uns gestorben ist. Das haben wir, oder er hat uns, besser gesagt. Der Geist Jesu Christi ist Liebe Gottes und schafft Gemeinde. Ich habe im Laufe der Jahre lernen müssen, Glaube ist leicht, Liebe ist schwierig. Glauben zu lernen, das geht, aber einander zu ertragen und zu vergeben und einander von Herzen zu lieben, das ist mehr als Kunst. Aber weil der Geist Christi eine Kraft ist, die zuerst unseren Hochmut und unseren Egoismus überwindet, werden wir befreit zur Liebe und zum Opfer und zum Dienst. So wie Jesus sagte, ich bin nicht gekommen, mir dienen zu lassen, sondern dass ich diene und gebe mein Leben zu einer Erlösung für viele. Der Opfergedanke ist das Geheimnis der Liebe Gottes. Das kennt der Islam so nicht. Woher soll er es auch haben? Wir haben es ja auch nicht von uns, sondern von Jesus und von seinem Geist. Und dieser Geist treibt uns zur Vergebung. Wer nicht vergibt, verliert seine Vergebung. Wir sind programmiert zur Vergebung. Wir können gar nicht anders als unseren Feinden alles und allen alles jederzeit zu vergeben. Weil uns alles vergeben worden ist und weil Jesus unseren Feinden bereits alles vergeben hat, deshalb haben wir auch das Recht, ihnen zu vergeben. Die Liebe Gottes treibt uns zu vergeben, wie Gott vergibt. So schafft Jesus einen Frieden, nicht nur in uns, sondern auch um uns. Dazu ist der Heilige Geist der Geist der Wahrheit. Er erlaubt uns keine List und keinen Trick, keine Unterschlagung oder irgendeine Verdunklung. Wenn der Geist der Wahrheit in dir wirkt, wirst du wahrhaftig. Und werden die Übertreibungen aufhören und die Untertreibungen, dann wirst du einfach ehrlich. Nicht weil du ehrlich bist, sondern weil der Geist der Wahrheit dich treibt. Ich weiß, man kann nicht immer die ganze Wahrheit sagen, aber man muss immer die Wahrheit sagen. Dabei ist der Geist, der uns gegeben ist, ein Angeld auf die Herrlichkeit Gottes, die uns jetzt schon als Angeld zueignet. Der Heilige Geist ist das Geheimnis der Christen. Und wenn kein Heiliger Geist in ihnen ist, sind sie keine Christen. Denn Christus heißt der Gesalbte und die Christen sind die Gesalbten. Und entweder sind sie gesalbt oder sind sie nicht gesalbt mit dem Heiligen Geist. Kein Muslim hat oder kennt den Heiligen Geist. Und das führt uns zum Dritten, was wir haben. Ein Kind, wenn es zur Welt kommt, schreit meistens. Der erste Schrei des Heiligen Geistes, wenn ein Mensch wiedergeboren wird, heißt: Abba, lieber Vater. Wir werden nicht gelehrt, dass Gott unser Vater ist. Das ist existenzieller Bestandteil unseres geistlichen Daseins, dass wir Kinder sind und er unser Vater ist. Der Geist treibt uns zum Sohn und der Sohn führt uns zum Vater. Und das ist die Sensation des christlichen Glaubens, dass der große Allah, der allmächtige Gott, der alle Attribute der Gottheit in sich hat, nicht der ferne, fremde und unerreichbare Gott blieb, sondern in Christus zu uns kam und uns offenbarte: Ich bin euer Vater. So hat uns Jesus gelehrt zu beten: unser Vater im Himmel. Er hat sich auf unsere Ebene gestellt, das ist sein Vater und unser Vater. Und durch Christi Tod sind wir Gott erkauft worden, sodass wir rechtsmäßig adoptierte Kinder Gottes sind. Es kann sein, dass du nichts fühlst von der Wiedergeburt oder vom Geisteswehen. Aber das eine kannst du doch annehmen und begreifen, dass du adoptiert bist, dass du legal und rechtlich Gott gehörst. Nicht als Sklave, sondern als Sohn und Tochter Gottes. Mit allen Adoptivrechten. Viele Menschen kommen mit dem Heiligen Geist nicht klar. Aber mit dem können sie klarkommen, dass Jesus sagt: Du bist adoptiert, du bist Gott erkauft worden zur Freiheit als ein Sohn und eine Tochter Gottes. Und du darfst darum bitten: Schenke mir die Gnade des Heiligen Geistes, dass er mich verändert, dass die Wiedergeburt bei mir läuft, dass die Umerziehung, die Heiligung oder wie man das heißen will, Realität wird, dass ich nicht bleibe, wie ich bin, sondern dass deine geistlichen Erbanlagen in mir sich durchsetzen. Eines der ersten Dinge, die zu diesem geistlichen Leben gehören, ist der persönliche Kontakt zu Gott. Sie können beten. Das Gebet ist nicht ein Schrei ins Nichts, vielleicht hört einer zu oder auch nicht. Nein, sie haben ein rotes Telefon und das Telefon nimmt einer ab, dein Vater. Der hat immer Zeit für dich. Unser Beten ist ein Reden mit Gott in Bitte und Fürbitte, in Dank und Anbetung. Dieser Gedanke, dass du mit Gott reden kannst, ist die Sensation, die du hast, die der Islam so nicht kennt, weil Gott dein Vater ist. Es geht in allem, was wir sagen, tun und glauben, um ein Vater-Kind-Verhältnis. Es geht nicht um unsere Leistung, dass wir unsere Gerechtigkeit durchsetzen, sondern dass wir vom Vater das Leben empfangen, die Kraft, die Erziehung, die Leitung und die Führung und umgestaltet werden in sein Bild. Jesus hat es noch deutlicher gesagt: Ich will in euch wohnen und ihr sollt in mir sein, so wie der Vater in mir wohnt und ich im Vater bin. Es geht um das Hineingenommenwerden in den Leib Jesu Christi. Wir sollen eingepropft werden oder wie es so schön heißt, einverleibt werden. Dass wir nicht mehr selbstständige Ichs sind, sondern in Christus und mit Christus ein Brei und ein Mus und er in unserer Schwachheit mächtig wird. Ist das das Gleiche wie das theozentrische Lebensbild im Islam? Nein, es ist keine Unterwerfung, auch nicht Hingabe, sondern Gnade, die du nehmen kannst. Gnade, die du zu Auswirkungen in deinem Leben kommen lassen kannst. Im Islam ist es Gesetz, im Islam ist es Muss, im Evangelium ist es Kann und Darf. Das Ziel der Gnade ist, dass du umgestaltet wirst in das Bild Jesu Christi oder in das Bild deines Vaters. Denn der Mensch wurde geschaffen nach dem Bilde Gottes, nach dem Bilde Gottes wurde er geschaffen. Deshalb will Gott die Schöpfung restaurieren, reparieren, erneuern. Jesus hat deshalb gesagt, ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Man könnte an dem Wort verzweifeln, wenn nicht das Wort Vater dastehen würde. Aber der Vater gibt die Erbanlagen in seine Kinder, dass es sich entwickelt, was er gegeben hat. Nämlich seine Liebe und seinen Heiligen Geist und seine Kraft. Da ist Hoffnung drin in diesem entsetzlich schweren großen Wort. Weil das Wort Vater das Gesetz überwunden hat. Letztlich aber geht es nicht um uns als Individuen, sondern es geht um das geistliche Reich, das kein Reich ist, sondern eine Familie. Es geht um das Reich des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes ohne Waffen. Und ohne Hass und ohne Rache, aber mit Leiden, Sanftmut und Demut. Und wenn Jesus uns lehrte zu beten, dein Reich komme, dann geht es eben nicht um ein politisches Reich, auch nicht um die CDU oder um eine andere Partei, sondern geht es um ein geistliches Reich, wo es heißt, nicht mit Heer und nicht mit Kraft, sondern durch meinen Geist soll es geschehen. Es geht um ein Vaterreich. Aber das Reich kommt nicht von alleine, sondern ihr seid Söhne und Töchter und tragt Verantwortung mit, dass dieses Reich kommt. Hier im Oberland gibt es Aussiedlerhöfe. In der Zeit der Ernte muss alles mithelfen. Vater und Sohn und Mutter und Tochter und Tante und Gast, da geht man hinaus. Es kommt ein Gewitter, die Ernte oder das Heu muss eingebracht werden. Da muss man alle mitarbeiten. Da gibt es nicht einen 8-Stunden-Tag, so ein Nonsens. Das muss rein. Wir stehen in der Erntezeit. Jeder ist gefordert. Richtig, ihr seid Prinzessinnen und Prinzen, weil Gott König und Vater ist. Aber das heißt, voll verantwortlich zur Mitarbeit, nicht zum Kommandieren der anderen, sondern Jesus sagte, ich bin nicht gekommen, dass ich mir dienen lasse, sondern dass ich diene. Jesus war der Erste, der gearbeitet hat und gelitten hat. Bitte schön, das ist das Bild, in das wir verwandelt werden. Wollen wir das? Sind wir bereit? Darum geht's. Das haben wir. Das ist unser Vorrecht. Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Mehr haben wir nicht, aber das haben wir. Das ist unsere Basis. Wenn ich zusammenfasse, heißt das, Christus lebt. Der auferstandene Christus, der auch im Koran zweimal bezeugt worden ist, ist unsere Hoffnung. Christus ist nicht tot. Christus lebt. Deshalb haben wir eine Religion der Hoffnung, weil die Person, an der wir hängen, lebt. Sein Leben ist unser Leben. Was Paulus so sagte, Christus ist unser Leben. Er sagte, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt. Ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, der wird nimmermehr sterben. Und wer da lebt, bitte?
der wird leben, ob er gleich stirbe. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Ich will wiederholen. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stirbe. Und wer da lebt, geistlich lebt, und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Mohammed ist tot. Christus lebt. Hier ist der gravierendste Unterschied zwischen den beiden Religionen. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das Leben. Wer an den Sohn Gottes nicht glaubt, der hat das Leben auch nicht. Oder an einer anderen Stelle heißt es, wer an den Sohn glaubt, der hat das Leben. Wer dem Sohn Gottes nicht gehorsam ist, der hat das Leben auch nicht, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Was haben wir? Wir haben den Sohn und durch den Sohn den Vater und vom Vater und Sohn die Kraft und das Leben. Und weil der Islam den Vater und den Sohn und den Geist ablehnt, hat er das Leben nicht, sondern bleibt unter dem Gesetz und unter dem Zorn. Ihr steht in der Gnade, das habt ihr. Der Moslem steht unter dem Gesetz. Das ist sein Vorrecht und sein Gericht. Wir müssen neu danken lernen für die Gnade. Mir ist deutlich geworden, dass wir Christen etwas haben, wo es ganz deutlich wird. Die Liederbücher für euch, die Choräle. In der Moschee singt man nicht, vielleicht Kriegslieder oder sowas ähnliches. Aber der Sturm der Choräle an Weihnachten und an Ostern zeigt am deutlichsten, was uns gegeben ist. Etwas zum Freuen, etwas zum Danken, etwas zum Lieben. Der brausende Lobgesang der Gemeinde Gottes für den Vater und den Sohn und des Heiligen Geistes ist das Geheimnis, das euch zeigt, was uns gegeben ist und was die anderen nicht kennen.